du bist Herr. Und wir wollen uns wirklich vor dir beugen. Und weil du Herr bist, deswegen ist auch dein Wort herrschaftlich. Es ist das Wort des Herrn. Und darum wollen wir uns auch vor deinem Wort beugen. Was du sagst, meinst du. Was du versprichst, erfüllst du. Dein Wort hat Macht. Und wir wollen auch uns dieser Macht deines Wortes beugen und ihr begegnen und mit ihr rechnen und deinem Wort gehorsam werden. So preisen wir dich in unserer Mitte. Amen. Ich möchte jetzt aus dem 18. Kapitel des Matthäus-Evangeliums lese ich jetzt die Verse 21 bis 35. Da heißt es: Dann trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, dem Königreich, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ihr Lieben, ich möchte heute aufgrund dieses Textes über das wichtigste Thema, das es überhaupt gibt in der Gemeinde, im Reich Gottes, etwas sagen, das ist das Thema Vergebung. Es gibt kein wichtigeres Thema. Warum? Weil das Zentrum des Evangeliums ist Vergebung. Jesus hat sein Blut vergossen, um uns zu vergeben. Vergebung ist etwas so Heiliges für Gott, dass Er ist auch, dass es auch mit Konsequenzen verbunden ist, wenn Menschen nicht vergeben. Wenn Vergebung mit Füßen getreten wird, wenn Vergebung nicht ernst genommen wird, hat das Konsequenzen. Vergebung ist das heiligste Innerste dessen, was sozusagen zum Heil dieser Welt geschehen ist. Gott hat uns vergeben, um uns mit ihm zu versöhnen. Vergebung. Nun, Vergebung hat ja zwei Seiten. Das eine ist, wenn ich schuldig geworden bin an jemanden anderen, dann geht es darum, dass ich um Vergebung bitte. Und dass ich Gott um Vergebung bitte für das, was ich getan habe. Und es gibt das andere, dass jemand anderer an mir schuldig geworden ist und ich bin herausgefordert, dass ich ihm vergebe. Also in diese beiden Richtungen. Dieser Text hier mit diesem Gleichnis und der einleitenden Frage des Petrus bezieht sich jetzt auf den zweiten Fall. Es bezieht sich also darauf, auf die Notwendigkeit und die Herausforderung, dass wir jemand anderen vergeben, wenn er an uns schuldig geworden ist. Ich rede also jetzt einseitig von diesem Thema, ja, nicht von dem anderen Thema, das gehört natürlich genauso dazu, aber das ist jetzt der Gegenstand dieses Gleichnisses, um das es hier geht. Und darum ist es wichtig, zunächst einmal den Eingang in dieses Gleichnis ernst zu nehmen, denn da sehen wir, dass der Apostel Petrus zu Jesus kommt und ihm eine ganz normale Frage stellt, die wir alle gut verstehen. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal. Also genügt es 7-mal. Diese Frage offenbart etwas, was sozusagen in dem Verständnis von Vergebung in dem Apostel Petrus vorhanden ist, und er geht eigentlich davon aus, dass Jesus auch dieses Verständnis von Vergebung hat wie er, nämlich, dass es für unsere Vergebungsbereitschaft, dass wir jemanden vergeben, ein Maß gibt, eine Grenze gibt. Und er spricht das eben in der Weise aus, dass er sagt, bis 7-mal, die Zahl 7 ist jetzt nicht gemeint als eine Zahl, wo man wirklich jetzt abzählt bis 7, sondern 7 ist eine gefüllte Zahl, das ist die Zahl der Vollendung, es ist eine Zahl, die eine Grenze markiert. Petrus fragt also, gibt es eine Grenze, wo ist diese 7, diese Grenze, dieses Maß, wo es vollendet ist, wo man sagen kann, so stopp, jetzt kann ich nicht mehr vergeben, jetzt muss ich nicht mehr vergeben, jetzt sozusagen ist der Ofen aus, jetzt brauche ich auch nicht mehr vergeben, jetzt ist das Maß überschritten und von daher ist es nicht mehr notwendig oder nicht mehr dran, einem anderen zu vergeben. Es geht also jetzt nicht um eine Zahl 7 im Sinne von Abzählen, sondern im Zahl einer Grenze. Das volle Maß ist, gibt es irgendwo ein volles Maß? Und Petrus fragt das in dem Sinne, dass er sagt, ich weiß nicht genau, wo dieses Maß ist. Deswegen sagt er, was ist das Vollmaß? Was ist das 7? Er versucht von Jesus eine Antwort zu bekommen. Im Sinne dessen, dass ihm Jesus hilft, diese Frage des Maßes zu klären. Und nun, die Antwort, die Jesus gibt, ist eine Antwort, die natürlich den Petrus nun für ihn sicherlich eine unglaubliche Herausforderung ist, genauso wie es für uns eine Herausforderung ist. Denn die erste Antwort, die er ihm gibt, ist, nein, nicht 7-mal. Also es gibt da nicht eine Grenze, sondern 70-mal, 7-mal. Und das ist ja jetzt auch nicht so gemeint, dass man jetzt bis 490, stimmt das? 70 mal 7, ja, bis 490 herabzählt oder hinaufzählt und sagt, na gut, wenn ich das 490. Mal vergeben habe, dann ist es sozusagen genug. Sondern es ist ja eine Potenzierung des 7, nämlich im Zusammenhang damit, dass Jesus sagt, damit die Vergebungsbereitschaft für einen Jünger Jesu, und um darum geht's jetzt, ja Petrus, der fragt, ist unendlich, unaufhörlich, grenzenlos. Und ihr Lieben, wir kennen ja diese Geschichte, wir sind schon gewöhnt dran, aber es ist wirklich eine Herausforderung, die ist sondergleichen. Ihr Lieben, das ist menschenunmöglich. Jesus verlangt etwas, was gar nicht möglich ist. Nämlich von unserer natürlichen Art her. Als alter Mensch, wie Paulus das sagen würde. Wir schaffen das nicht. Ununterbrochen. Wenn mich jemand 20 Jahre nervt, und sei es meine Ehefrau, die ist schon gestorben, deswegen kann ich so sagen, ja, das ist mein Spaß. Oder sonst jemand, ununterbrochen. Ihr Lieben, das schafft doch keiner. Das ist menschenunmöglich. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Wenn man das jetzt umdreht in eine andere Richtung, dann kann man ja diese Herausforderung oder Forderung auch ganz leicht missbrauchen. Wenn jeder in der Gemeinde sozusagen jetzt damit rechnet und sagt, wenn ich an jemanden schuldig wäre, der muss mir sowieso immer vergeben und nach 20 Jahren immer noch dasselbe, dann nimmt man die Schuld ja nicht mehr ernst. Er muss eh vergeben, das ist ja sein Job. Dann ist es ja schon wurscht. Ja. Vergeben muss er mir eh. Also es verniedlicht vielleicht, das ist so unser Gedanke, aber das ist ein Gedanke, der natürlich jetzt Jesus nicht zulässt. Und jetzt versucht Jesus eben ein Gleichnis zu erzählen. Und in diesem Gleichnis versucht nun Jesus zu erklären, warum er diese Forderung stellt. Und wenn wir dann dieses Gleichnis jetzt ein bisschen verfolgen, dann sehen wir, dass Jesus in der Erklärung den Blickwinkel der Frage des Petrus verschiebt. Und mit dieser Verschiebung des Blickwinkels von der Frage nach dem Maß auf etwas anderes, und das kommt jetzt gleich, gibt er ihm eine klare Antwort. Also, Jesus erzählt ein sogenanntes Gottesreich-Gleichnis, Himmelreich-Gleichnis. In Matthäus wird das Königreich Gottes immer als Himmelreich Gottes bezeichnet. Aber es ist natürlich genau dasselbe. Es gibt diese Gottesreich-Gleichnisse, wo Jesus sagt, das Himmelreich, das Gottesreich, das Reich Gottes ist wie. Immer wieder hören wir das. Und dann erzählt er eine Geschichte, um darzustellen, welcher Maßstab im Reich Gottes gilt. Und das packt er in eine Geschichte. Welches Verhaltensmuster, was sozusagen das Leben in der Gemeinde, wie das Leben in der Gemeinde sozusagen ausschauen soll, das ist sozusagen hier ausgedrückt und deutlich gemacht. Und da kommt es nun in dieser Geschichte, wo Jesus sagt, ja, da ist ein König, und dieser König möchte mit seinen Knechten, die ihm etwas schuldig sind, da geht es jetzt im Vergleich um eine Geldschuld, möchte er abrechnen. Und da wird ihm einer gebracht, ein Mitknecht, das wird höchstwahrscheinlich ein höherer Beamter gewesen sein des Königs. Und es wird über ihn gesagt, dass er eine Schuld hat von 10.000 Talenten. Und das ist sozusagen in dem damaligen Maß eine Schuld, die ist unfassbar groß. Also es wird eine Schuld benannt, die ist so groß, dass sozusagen, dass es eigentlich unmöglich ist, dass der Knecht jemals die Chance hätte, diese Schuld abzustottern. Und deswegen, ihr Lieben, ist er auch im Gefängnis. Er wird nämlich vorgeführt, das heißt aus dem Gefängnis geführt. Er war schon im Gefängnis deswegen, weil er diese Schuld sozusagen nicht bezahlen konnte. Und der König, der tritt jetzt auf als einer, der nun diese Schuld eintreiben möchte bei diesem Knecht und sagt ihm, wenn du nicht zahlen kannst, diese ganze Schuld, dann wird das die Konsequenz haben, dass nicht nur du, sondern auch deine Frau und deine Kinder und alles, was du hast, verkauft wird. Also, dass sie als in die Sklaverei verkauft werden und das heißt also, mit dem Erlös dessen, was dann hereinkommt, wird zumindest ein Teil dieser Schuld abgetragen. Wenn ein bisschen, kommt zumindest ein bisschen etwas herein. Das ist so jetzt von der Geschichte her diese Sache, um die es hier geht und der Verlauf, um den es geht. Und diese Sache, dass der König sagt, ich werde dich und deine Frau und alles, was du hast und deine Kinder in die Sklaverei verkaufen, hat einen Sinn. Wir müssen immer sozusagen verstehen, kommt gleich drauf, was im Hintergrund Jesus meint. Jesus redet ja von seinem Vater. Der König, das hat jeder sofort verstanden, der damals das Gleichnis gehört hat, dass Gott im Sinne vom Vater natürlich von Gott spricht, also von seinem Vater, also von Gott spricht, der hier in diesem König auch repräsentiert wird. Und nachdem der Knecht merkt, es geht ihm an den Kragen, er kann das nicht, er ist nicht in der Stand, es ist Menschen unmöglich, diese Schuld zu begleichen und zu bezahlen, fällt er auf seine Knie und fängt an, den König anzuflehen. Es ist also wirklich ein Flehen. Das ist aus einer totalen Hilflosigkeit heraus, fleht er darum, dass Gott ihm, dass der König ihm gnädig ist und dass er geduldig ist mit ihm und dass er eben nicht diese Strafe auf ihn fallen lässt. Und jetzt, ihr Lieben, gehen wir zum nächsten Vers, auch hier auf dem Bildschirm, kommt ein ganz wichtiger Satz. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt. Das hat mehr Bedeutung, als wir denken, dieses Wort, innerlich bewegt. Der König wurde innerlich bewegt. Und die Bewegung seines Herzens, die Bewegung seines Herzens führt dazu, dass er zwei Dinge tut. Er erlässt dem Knecht die Schuld und die Strafe. Er vergibt ihm diese unglaublich hohe Schuld, lässt ihm nach, sagt, du musst gar nichts mehr zurückzahlen, ich schenke dir das und ich schenke dir auch die Freiheit. Du musst jetzt nicht noch ein bisschen abbüßen, ja. So, wenn dir vergeben ist, du musst dir doch noch ein bisschen was abbüßen, sondern er schickt ihn nicht in das Gefängnis zurück, sondern lässt ihn frei. Er lässt ihn frei. Ihr Lieben, und damit wird ja etwas über das Bild Gottes und auch über uns. Lasst mich das einmal gleich ausdrücken hier an dieser Stelle. Das Erste, was Jesus ausdrücken möchte, es ist ja ein Gleichnis immer mit einem Inhalt, ist, dass er sagen will, dass die Schuld jedes Menschen vor Gott so groß ist, dass es keinem einzigen Menschen möglich ist, sie zurückzubezahlen. Mit irgendetwas, sei es mit guten Werken oder mit Frömmigkeit oder was auch immer. Das ist ganz bewusst so gewählt. Jesus hat ja dieses Gleichnis erfunden, um etwas auszudrücken. Er hat ganz genau überlegt, was er da sagt. Und die erste Botschaft ist, wir sind in den Augen Gottes so schuldig, dass wir nie in unserem Leben, und wenn wir 150 Jahre leben würden, sie zurückbezahlen können. Ja, sogar wird durch die Länge der Jahre unsere Schuld sogar noch größer. Wir hören ja nicht auf, Sünder zu sein. Das heißt, diese Schuld, die wir vor Gott tragen, ist von vornherein etwas, was wir nie bezahlen könnten. Und ihr Lieben, wir brauchen ja nur mal einen Tag durchdenken in unserem Leben. Nur einen Tag. Wenn ich nur daran denke, wie oft ich in meinen Gedanken an einem Tag sündige. An einem Tag, in Gedanken, das ist das häufigste. Ihr Lieben, das Stehlen und Morden und das ist nicht so häufig. Aber in den Gedanken, das sündigen wir ständig. Was da alles an Gedanken durch unseren Kopf geht, wenn wir die alle analysieren würden im Laufe eines Tages, dann würden wir entsetzt sein, wie viel Schuld in unseren Gedanken ist. Dazu kommen noch unsere Haltungen. Das ist das, was, wie wir eingestellt sind zu gewissen Dingen, die dann auch irgendwo zum Ausdruck kommen. Dann kommen noch unsere Worte dazu, die wir sprechen. Dann kommen noch unsere Taten dazu. Wenn ich das an einem Tag auflisten könnte, dann würde mir schwummrig werden. Wenn ich nach Recht und Gerechtigkeit vorgehe, die vor Gott gilt. Und so ist es hier auch dargestellt, dass es also etwas ist, was unmöglich ist, dass wir es jemals vor Gott zurückzahlen. Und das Zweite, indem nun Jesus sagt, weil du es nicht zurückzahlen kannst, werde ich dich, deine Frau, deine Kinder und alles, was zu dir gehört, verkaufen und dich in Sklaverei schicken. Mit diesem Wort macht Jesus klar, nicht was Gott tut mit uns, sondern was er tun müsste mit uns. Das wäre die gerechte Strafe für uns, jeden von uns. Er macht uns ein Bild, das ist keine Bagatelle, die wir vor Gott schuldig sind, sondern das bringt sozusagen zur Folge, dass Gott uns in tiefste Sklaverei, in tiefste Sklaverei, das ist ein anderes Wort für eine absolute Verlorenheit unter der Macht der Sünde und des Satan. Wir sind hilflos verloren, eingesperrt, für ewig. Wir kommen da nie heraus, wir haben keine Chance, das jemals zurückzubezahlen. Ihr Lieben, das wäre die Strafe, die wir alle verdient hätten. Und das müssen wir uns auch bewusst machen. Denn manchmal haben wir so den Eindruck, na ja, das, was wir so im Laufe der Tage sündigen, sind ja eigentlich so kleine Bagatellen. Wir treiben ja nicht Ehebruch oder Mord oder sonstige Dinge oder stehlen jeden Tag 20 Mal, sondern es ist ja sind ja Kleinigkeiten. Na, vor Gott ist das nicht so. Und ich denke mir, dass wir da eine heilige Ehrfurcht bekommen müssen. Das ist immer ein Wort, das, glaube ich, von Gott her immer mehr betont wird, auch in unseren Tagen, die Ehrfurcht vor Gott. Keine Sünde ist eine Bagatelle. Und wenn sie nur ein kleiner Gedanke ist, der Gott widerspricht. Und alles zusammen ist so unfassbar groß, dass wir eigentlich gar keine Chance hätten, das jemals in irgendeiner Weise zurückzubezahlen. Und das Dritte, was Jesus da sagen will, aber dieser Vater, der ein absolut gerechter Vater ist, der das Recht hätte, uns in die tiefste Verlorenheit hineinzuführen, er ist ein Gott, der vollkommen vergibt. Ich denke mir immer, wir wissen gar nicht wirklich, was Vergebung von Gott aus ist. Eben, wir denken manchmal so, das ist ein Job von ihm, ja? So, das ist halt so, das ist ein Wesen, der vergibt ja so drüber geworfen. Aber die Vergebung, die sozusagen von Gott ausgesprochen wird, ist etwas Unfassbares. Und wisst ihr, was am meisten in dieser Stelle und in diesem Gleichnis zum Ausdruck gebracht wird? Die Vergebung, die von Gott kommt, kommt aus der Tiefe seines Herzens. Versteht ihr? Die Vergebung, die er ausspricht, ist nicht ein Kalkül, Er vergibt uns halt, damit er irgendwas davon hat. Ist auch nicht eine wie eine politische Amnestie. Ja? Nach gewissen Jahren, dann lässt man halt jemanden wieder frei, aber da ist nicht das Herz beteiligt. Das ist halt so eine gewisse Absitzen und dann vergibt man. Es ist sozusagen etwas, was aus dem Herzen kommt. Und in der Vorbereitung dieses Textes hat mich dieses, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, in besonderer Weise bewegt, was in Vers 27 steht. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt. Also das ist etwas, was ich noch viel mehr erfassen möchte, dass die Vergebung etwas ist, von Gott her gesehen jetzt, was aus einer Bewegung seines Herzens kommt. Da ist etwas in seinem Herzen entbrannt und entzündet an Barmherzigkeit und Erbarmen uns gegenüber, aus der heraus er vergibt. Das ist nicht berechnend, das ist nicht sachlich. Das ist eine Herzensbewegung. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber da müssen wir etwas spüren. Das ist das innerste Kern, das ist der innerste Kern von Gott, dass er in seinem Herzen entbrannt ist von einer Erbarmen mit uns und aus dem heraus vergibt er uns. Nicht, weil es sein Job ist, sondern... Und ihr Lieben, das ist ja so schön, dass wir das auch ein bisschen verstehen können, weil wir ja, so wie es in der Bibel heißt, wir sind ja geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Wir haben auch ein Herz. Und weil wir ein Herz haben und nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, wissen wir, dass auch Gott ein Herz hat. Ja, das ist ja parallel, das ist ja die Aussage. Und er hat Herzensbewegungen und wir haben Herzensbewegungen. Und er will uns über die innersten Motive dessen, wie er handelt, will er uns deutlich, etwas deutlich machen. Und das, was in seinem Herzen an Erbarmen brennt, ist höher als sein Gericht und als die Gerechtigkeit. Wir hätten alles andere verdient. Aber was in seinem Herzen brennt für uns, das siegt. Und aus dem heraus sozusagen vergibt er uns. Und nun merken wir sozusagen die Reaktion des Mitknechtes. Und das ist ja bewusst von Jesus so erzählt. Jetzt kommt der krasse, es gibt keinen krasseren Gegensatz als den hier Jesus aufbaut in diesem Gleichnis. Ja? Zuerst offenbart Jesus an dem König dieses innere Herz. Das ist das größte. Ihr Lieben, ich sage es noch einmal so, das Größte, was wir an Gott entdecken können, ist sein Herz. Die größte Offenbarung, die es überhaupt gibt, ist sein Herz und was in seinem Herzen brennt für uns. Und dass sein Herz so brannte für uns, dass er seinen Sohn schickte und er für uns am Kreuz starb. Das ist das Herz. Das ist nicht Kalkül, nicht Berechnung. Dass er sagt, na ja, wenn ich schon die Schöpfung gemacht habe, dann kann ich ja nicht da sozusagen verloren gehen lassen, muss man halt irgendwas machen mit ihr, ja, so schaut er blöd aus. Sondern es geht um das Herz. Dieses Herz, das müssen wir erfassen und erreichen und sehen, wenn es darum geht. Und darum ist das Verhalten des Mitknechtes katastrophal. Es ist katastrophal für Gott. Es ist ein Schlag mitten ins Gesicht oder ein Stich mitten ins Herz Gottes. Und das ist etwas, was sozusagen uns zu denken geben muss, wenn es um Vergebung geht. Wenn wir nicht vergeben, ist es ein Stich mitten ins Herz Gottes. Das ist die eigentliche Aussage. Kommt dann gleich noch dazu, um das ein wenig noch auszuführen. Aber jetzt... Die Reaktion des Mitknechtes, also des Knechtes ist, dass er, nachdem ihm alles vergeben worden ist, nachdem er in die Freiheit hinausgeht, er geht hinaus aus dem Palast des Königs und nicht in den Kerker und kann durchatmen. Unfassbar, was da in ihm an Freude vorgegangen sein. Und was macht er? Ein Mitknecht läuft ihm über den Weg. Und der ist ihm 100 Denare schuldig. Oder 200? 100, ja.
und ist im Vergleich zu 10.000 Talenten, das sind nicht 10, sind nicht 100 Talente, sondern Denare, das ist, man hat das ausgerechnet, ein Millionstel von diesen 10.000 Talenten, ist ihm nur eine geringe Bagatelle schuldig. Eine Bagatelle, die dieser Mitknecht, so ist es auch irgendwo gemeint, ohne weiteres in einer gewissen Zeit zurückzahlen kann. Das ist nicht etwas, was er nie zurückzahlen könnte. Das ist überhaupt nicht so ein Problem. Das kann er schon auftreiben irgendwo, dass ihm das jemand hilft zu bezahlen. Ja? Der war auch nicht im Gefängnis deswegen, sondern er hat halt diese Schuld gehabt. Und nun, ohne mit ihm zu verhandeln, er sagt ja gar nicht, bitte gib mir das zurück, sondern er fordert es in einer Weise, indem er ihn sogar körperlich attackiert. Das ist ein Element, das Jesus hier einbaut, um deutlich zu machen, wie unfassbar das Verhalten dieses Knechtes ist, um damit auch zu zeigen, wie unfassbar es ist für Gott, wenn wir nicht vergeben. Ja? Das ist alles bewusst dargestellt. Die Unfassbarkeit, dass jemand, dem so viel vergeben wurde, ihm jetzt beim Kragen packt, beim Hals packt, sozusagen hinten, und ihn sogar würgt. Stellt euch das einmal vor. Er würgt ihn. Und er verlangt von ihm, dass er sozusagen dieses Geld zurückbezahlt. Und nachdem der Mitknecht da nicht in der Lage ist, im Moment das zurückzubezahlen, auf der Stelle meine ich, macht er dasselbe, was dieser Knecht, dieser hohe Beamte zuerst vor seinem König gemacht hat. Die Reaktion des Mitknechts ist haargenau dieselbe von dem, es wird auch genauso formuliert, dass er niederfällt und zu ihm sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Genau denselben Satz hat er vorher zu dem König gesagt. Und das sagt jetzt dieser Mitknecht. Jetzt gehen wir weiter im Text. Und dieses, was hier zum Ausdruck kommt, wo dann dieser hohe Beamte sagt, dass er eben nicht bereit ist, diese kleine Bagatelle ihm in irgendeiner Weise zu erlassen oder zumindest Ratenzahlungen zu vereinbaren oder sonst irgendetwas, heißt es, er wollte nicht ihm nachlassen etwas, er wollte ihm nicht diese Schuld vergeben oder was auch immer, und er warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Ihr Lieben, einen krasseren Gegensatz zwischen der Barmherzigkeit Gottes und der Unbarmherzigkeit des Menschen gibt es nicht. Das wird hier auf den Punkt gebracht. Das ist ein meisterhaftes Gleichnis, das Jesus hier sagt. Aber damit will er auf den Punkt bringen, dieses unglaubliche Erbarmen Gottes über die unfassbare Schuld des Menschen und die Unfassbarkeit der Unmöglichkeit von uns Menschen, schon wegen Bagatellen zu vergeben. Das ist eine Wahrheit. Und das ist etwas, was sozusagen von Jesus her in einer sehr, sehr drastischen Art und Weise sozusagen zum Ausdruck gebracht wird. Nun, das kommt natürlich dem König zu Ohren, wie sich dieser hohe Beamte, dem er gerade eine unfassbare Schuld erlassen hat, verhalten hat. Und nachdem ihm das zu Ohren kommt, zitiert er ihn zu sich und ruft ihn zurück. Ihr Lieben, was jetzt der König zu diesem Knecht sagt, das sind zwei Sätze. Und da sind drei Wahrheiten drinnen, die müssen wir uns hinter die Ohren schreiben lassen. Ganz knapp und sehr deutlich. Das erste, ich habe dir die ganze Schuld erlassen. Und das heißt etwas, weil diese Schuld war ja unglaublich groß. der König sagt, ich habe nicht deine Schuld reduziert. Ja, das macht man dann so unter uns, ja. Wenn man sehr viel Schuld hat, das Höchste, was ich machen kann, ist, dass ich sie halt auf die Hälfte reduziere oder auf irgendein anderes Maß. Und das kommt aber hier nicht vor. Also es wird hier kein der König hat nicht gefälscht sozusagen, sondern er hat eben nur er hat einfach und deutlich gesagt, die ganze Schuld ist dir vergeben. Und jetzt achtet darauf. Für diese Vergebung, die der König ausgesprochen hat, oder diese Vergebung, die von Gott gemeint ist, wenn er sagt, ich vergebe dir alles. Alles. Es gibt keine einzige Sünde, die ich nicht vergeben würde. Das müssen wir hören. Es gibt keine einzige Sünde. Es gibt dieses Wort von der Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich gilt das so. Und es gibt, das müssen wir jetzt hören, keinen einzigen Grund in mir, den Gott veranlassen würde, mir zu vergeben. Ich kann nichts aufweisen, zu sagen, schau, deswegen musst du mir vergeben. Es gibt keinen Grund in mir. Es ist allein der Grund in ihm. Das ist, kommt noch dazu. Es ist nicht eine Leistung, dass Gott uns vergibt, weil wir eine Gegenleistung ihm zeigen. Sagen, schau mal, ich tue ja auch was für dich. Es gibt nichts in mir, das ihn veranlassen könnte, das so gut ist oder wie auch immer, dass Gott sagt, du hast es verdient, dass ich dir vergebe. Es gibt nichts in mir, sondern das einzige Motiv ist sein Herz. Das einzige Motiv ist seine Gnade. Das einzige Motiv ist sein unglaubliches Erbarmen, das er sozusagen an den Tag legt. Und diese Sünde, ihr Lieben, es ist ja so, dass es nicht zu fassen ist, dass die Vergebung, die natürlich durch den Tod Jesu dann Wirklichkeit geworden ist, durch das kostbare Blut, ist so stark, dass wie das im Petrusbrief zum Beispiel heißt, wir werden makellos, ohne Runzeln und Flecken, das ist Sünde, ja, vor dem Vater erscheinen. Wenn das Blut Jesu uns reinwäscht, sind wir makellos. Oder auch ein anderes Wort, das verwendet wird, tadellos. Ohne Sünde. Alles weg. Alles. Deswegen, ich habe dir die ganze Schuld vergeben. Nicht nur ein bisschen was oder sonst etwas. Die ganze Schuld habe ich dir vergeben. Und jetzt kommt etwas Wichtiges dazu. Weil du mich darum batest. Weil du mich darum gebeten hast. Das ist ein wichtiger Zusatz. Ein Zusatz, der eben zum Ausdruck bringt, diese Vergebung, die von Gott ausgeht, schmeißt er niemandem nach. Diese Vergebung, die am Kreuz gewirkt ist, geht nicht automatisch auf die Menschen über. Sondern wird dort Wirklichkeit, wo jemand diese Vergebung ausspricht. So wie dieser Mitknecht sich ja vor Gott hingeworfen hat und gesagt hat, sei mir gnädig, erbarm dich meiner. Und das sagt ja der König auch, du hast mich doch gebeten darum. Ihr Lieben, es bewegt mich, kann ich vielleicht so sagen, wenn ich daran denke, dass meine Bitte an Gott, dass er mir vergibt, dass diese meine Bitte ihn so bewegt, wie es heißt bei dem Knecht, als er sich vor ihm hinwarf, da bewegte sich etwas in ihm. Meine Bitte berührt das Herz Gottes. Das entfacht geradezu sein Erbarmen noch mehr. Es ist eh schon voller Erbarmen, sein Herz. Aber er kennt auch Empfindungen im Herzen, wenn man das jetzt so menschlich sagen darf. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn wir ernsthaft mit unserem Anliegen vor Gott kommen und ihn um Vergebung bitten, dass das noch einmal sein Herz entflammt, in Liebe zu uns, mit einem Erbarmen zu uns. Und wir dieses Geschenk der Vergebung dann noch mehr verstehen dürfen als ein Geschenk seines Herzens. Das ist noch einmal eine Betonung. Also ich möchte es mehrfach betonen, das ist mir so bewusst geworden, jetzt in dem Überlegen über dieses Gleichnis, wie sehr das Herz Gottes damit verbunden ist. Und wenn ich um Vergebung bitte, berühre ich sein Herz. Es ist nicht so, dass Gott sagt, na endlich hat er es eingesehen. Und jetzt muss er halt irgendwas machen. Gut, dann bin ich halt gönnerhaft und werde dir deine Sünde vergeben. Sondern da ist das Herz dabei. Das ist so wunderbar. Ihr Lieben, jede Vergebung, die wir empfangen, ist das kostbarste Geschenk seines Herzens. Nichts Selbstverständliches, überhaupt nicht, kommt aus der Tiefe seines Herzens heraus. Und jetzt zum Schluss kommt der letzte Teil. Da wird nun deutlich, das ist der Hauptpunkt, auf den Jesus hier mit diesem Gleichnis zugeht, wo er dann diesen dritten Gedanken in diesen zwei Sätzen ausdrückt. Und das ist die eigentliche Zuspitzung des ganzen Gleichnisses im Zusammenhang mit der Frage des Petrus. Ja, es ging ja darum, eine Frage des Petrus zu beantworten. Wie oft muss ich sündigen? Genügt es bis 7 Mal? Und jetzt antwortet Jesus mit einer Blickverschiebung und sagt, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Das ist der Höhepunkt des Gleichnisses. Dieser Satz. Wie auch ich mich über dich erbarmt habe. Ihr Lieben, wenn ich vor der Frage stehe, soll ich meinem Bruder vergeben, meiner Schwester? Oder soll ich ihm nicht vergeben? Oder wie soll ich damit umgehen? Was ist die letzte Motivation, die von Gott her mich dazu bringen soll, dass ich vergebe? Die letzte und wichtigste Motivation ist die, dass Gott sagt, weil ich dir vergeben habe. Und jetzt kommt's. Hast du gar keine andere Wahl, um dem anderen zu vergeben? So ist es gemeint. Du hast gar keine Wahl. Die Vergebung, die du aussprichst, ist gebunden an die Vergebung, die du bekommst. Gott sagt, die Vergebung, die ich dir schenke, ist gebunden daran. Gebunden. Das ist ein Seil, ja? Daran, dass du bereit bist, dem anderen zu vergeben. Also was auch immer ich dann denke, soll ich dem anderen vergeben? Es ist uninteressant für Gott. Welche Gründe auch immer ich ihm finden würde, die einzige Begründung, das einzige Motiv, das vor Gott gilt, ist, bin ich bereit, dem anderen zu vergeben, so wie er mir vergeben hat. Da ist ein unauflösbarer Zusammenhang. Ihr Lieben, und da gelten nicht irgendwelche anderen Argumente mehr. Es gibt so viele Menschen, die immer wieder sagen, wenn sie tief verletzt worden sind, ich kann nicht vergeben. Das gilt nicht vor Gott, ihr Lieben. Das gilt nicht vor Gott. Die einzige Voraussetzung, Motivation, die es gibt und die Gott anerkennt und die für Gott wichtig ist, dass wir erfüllen uns lassen von dem Gedanken, so wie ich dir vergeben habe, bist du herausgefordert, jedem anderen zu vergeben. Umgekehrt. Wenn du nicht bereit bist, zu vergeben, hat das Konsequenzen darauf, dass ich die Vergebung dir wegnehme. Da kriegt man Ehrfurcht vor Gott, versteht ihr? Auf der einen Seite, das ist immer bei Gott so, dass wir sein Wesen verstehen müssen als eines, das in Liebe brennt für uns. Und trotzdem ist er ein heiliger Gott, der nicht mit sich spaßen lässt. Und beides gehört zusammen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch so verstehen, dass hier ein unlösbarer Zusammenhang ist zwischen meiner Vergebungsbereitschaft und der Vergebungsbereitschaft Gottes zu mir hin. Ich kann der Vergebung Gottes verlustig werden, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Dass mich jetzt nicht missverstanden werde, damit sage ich nicht, dass wenn jemand einmal einem anderen nicht vergeben hat oder noch nicht vergeben hat oder ein bisschen braucht zu vergeben, dass er dann gleich aus seinem ewigen Heil herausfällt. So ist das nicht gemeint. Sondern gemeint ist, wenn in unserem Herzen etwas wächst, was man nennt Unversöhnlichkeit, und wir in dieser Unversöhnlichkeit beharren, wisst ihr, manchmal brauchen wir ein bisschen, bis wir vergeben können, ja? Und da muss uns Gott ein bisschen weich machen, damit wir endlich dazu finden, dass wir, weil wir können das ja nicht von uns, wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ja wirklich Menschen unmöglich, ja? Und da muss uns der Heilige Geist helfen. Und manchmal hat das auch seine Zeitspanne ein bisschen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn wir in Unversöhnlichkeit beharren, dann riskieren wir, dass Gott uns die Vergebung, die er uns ausgesprochen hat, wegnimmt. Und ihr Lieben, ich sage das einfach deswegen, weil wir von, ich kann es nicht bemessen und sagen, ja, wann ist der Punkt erreicht, wo uns Gott die Vergebung wegnimmt. Das ist nicht das Thema, um das es geht. Das ist wieder nicht ein Maßdenken. Das wird jedem Einzelnen Gott selber offenbaren. Aber wichtig ist, dass wir unser Herz nicht so verhärten in einer Sache, wo wir sagen, ich kann dem nicht vergeben. Und wir dann nicht mehr hören, was Jesus sagt zu uns. Dann ist es gefährlich. Es ist wirklich gefährlich. Warum? Weil es um den Kern des Evangeliums geht. Wir verraten damit den Tod Jesu, der ja deswegen gestorben ist, um meine unfassbare Schuld zu vergeben. Und wenn ich, der sie Vergebung bekommen hat, jetzt einem anderen nicht vergebe und Unversöhnlichkeit beharre, das ist der Punkt, um den es geht, dann ist das wie ein Stich in sein Herz, dann ist das wie eine Verleugnung und ein Verrat des Todes Jesu für jemanden, der selber die Vergebung in Anspruch genommen und selbst die Vergebung bekommen hat. Das ist eine Jüngerrede, er redet zu Petrus, er redet zu Gläubigen. Und darum, ihr Lieben, brauchen wir diese Ehrfurcht. Neben diesem Erfülltsein und Erfasstsein und Begeistertsein über das Herz Gottes, dass er überhaupt uns vergibt, das ist ein unglaubliches Geschenk, das wir nie verdienen können. Aber er möchte, dass wir die Größe dieses Geschenkes so achten, so ehren, für so wichtig erachten, dass wir sagen, deswegen werde ich niemals einem anderen nicht vergeben. Und auch wenn es ein bisschen dauert, ja. Das ist jetzt nicht der Punkt, ja, wie lang das so geht. Davon rede ich nicht. Sondern, dass man sich einzementiert in eine Unversöhnlichkeit, vielleicht einem Menschen gegenüber, der halt so unfassbar schuldig geworden ist an einem. Egal, um was es hier geht. Ihr Lieben, wir müssen die Vergebung als das kostbarste Geschenk verstehen, das es überhaupt gibt. Und wir sollen deswegen unseren Geschwistern und auch anderen Menschen, die nicht unsere Geschwister sind, vergeben, weil er uns vergeben hat. Solltest du, lieber Knecht, nicht auch deinem Mitknecht vergeben, so wie ich dir vergeben habe? Wenn das in unser Herz kommt, dann ist die richtige Ehrfurcht. Dann werden wir gedrängt, getrieben vom Geist Gottes, dass wir oftmals auch gegen unsere Gefühle und gegen das, was da in uns sich wehrt, dagegen, dass wir jemanden anderen vergeben, dass wir ihm trotzdem vergeben. Denn Vergebung ist eine Entscheidung und nicht ein Gefühl. Ich muss nicht warten, bis lauter Liebesgefühle in mir entstehen zu dem, der an mir schuldig geworden ist, um ihn zu vergeben, sondern weil Jesus mir vergeben hat, kann ich mich und soll ich mich in der Kraft des Heiligen Geistes entscheiden, dem anderen zu vergeben. Amen. Herr Jesus, wir möchten Menschen sein, die von der Vergebung leben, weil du uns vergeben hast. Herr, du möchtest, dass die Gemeinde eine Vergebungsgemeinschaft ist, in der Vergebung fließt wie ein lebendiger Strom. Weil du diesen Strom freigesetzt hast in uns hinein, in jeden von uns, möchtest du, dass dieser Vergebungsstrom, der uns erreicht hat von dir, auch weitergeht von uns zu allen Menschen in unserer Umgebung und besonders denen, die schuldig geworden sind an uns. Und wir wissen, Herr, dass wir da nicht fähig sind dazu, aus uns selber. Aber wenn du etwas forderst, gibst du auch die nötige Vollmacht dazu und Kraft dazu. Und darum bitten wir dich durch deinen Heiligen Geist, dass du uns zu solchem Verhalten befähigst. Amen.